ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Binnenserie im Bach-Kanal zu den französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Heute geht es schwerpunktmäßig um die sechste Suite in E-Dur. Die sechste Suite in der Sammlung der französischen Suiten von Johann Sebastian Bach beginnt mit dieser wunderschönen Allemande. Und das ist ja bei uns jetzt ein bisschen Tradition geworden hier im Bach-Kanal. Wenn wir über mehrere Folgen ein Werk oder eine Sammlung betrachten, dann kümmern wir uns am Schluss in der letzten Folge am liebsten um die Interpretation des Ganzen. Das ist immer wieder ein schönes, spannendes Thema und vielleicht für Sie auch ganz interessant, weil wir da viele verschiedene Musikbeispiele anspielen können. Also wollen wir das auch heute machen und erstmal vielleicht so eine Grundfrage besprechen, die sich natürlich immer wieder stellt, zumindest in den letzten 100 Jahren. Gedacht sind die Stücke für Cembalo. Das haben wir ja in der letzten Folge auch nochmal untermauert. Aber sie werden heute wahrscheinlich noch viel häufiger auf dem modernen Flügel gespielt. Michael, was ist darüber zu denken?
Naja, lieber Bernhard, also ich sage immer als Satz Nummer 1 in solchen Dingen, viele Wege führen zu Bach. Und ich würde da nie eine Glaubensfrage draus machen. Mir ist es völlig egal, ob Bach nun das Klavier schon vorausgeahnt hat oder nicht. Oder ob jetzt nun wirklich das Klavier einfach das bessere oder schlechtere Instrument ist als das Cembalo. Man kann auf beiden Instrumenten Bach spielen. Die einen können natürlich für sich behaupten, das ist das Instrument, was Bach selber unter den Fingern hatte. Natürlich hat es kein Pedal. Und natürlich muss man, wenn man dynamische Effekte erreichen möchte, ganz schön tricksen. Ja, da haben es die Pianisten leichter, aber die Pianisten haben vielleicht den Makel, dass man ihnen immer vorwerfen kann, euer Instrument hat er gar nicht gekannt und vielleicht hätte er es dann doch anders komponiert. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Viele Wege führen zu Bach und Bach belohnt am Ende alle Ansätze, wenn sie überzeugend gemacht sind. Das ist meine feste Überzeugung und das ist ja auch am Ende das große Qualitätssiegel, was Bachs Musik hat. Und ich kann dir auch sagen, also ein Instrument, was wir jetzt da nicht genannt haben bei diesen beiden Polen, also Cembalo und Klavier, was ja noch sozusagen ganz aus der Art schert. Aber zum Beispiel Bachs zweitältester Sohn fraglos als sein Lieblingsinstrument bezeichnet, ist das Klavichord. Ja, das ist wirklich ein wunderbares Instrument, wahnsinnig empfindsam daherkommt, wahnsinnig leise. Es macht Riesenspaß, das zu spielen, aber eigentlich nur für den Spieler selber, weil der es dann hört, das Ergebnis. Kaum sitzt man irgendwie 10 Meter weit entfernt, gerade wenn man auch noch ein bisschen Umgebungsgeräusche hat, nimmt man davon schon nichts mehr wahr. Aber wir hatten jetzt in diesem Bachfest Benjamin Allard, von dem wir ja hier in dieser Sendung jetzt auch die Auszüge aus der sechsten französischen Suite hören werden, der hat einen Abend auf dem Pedalklavichord in unserem Sommersaal gespielt. 60 Leute, das Licht war aus, es war stockfinster, ging bis nach Mitternacht. Und wir saßen da alle und haben gebannt zugehört und ein völlig anderes Verhältnis zu Stille und Lautstärke entwickelt. Und in dem Augenblick dachte ich, nee, der CPE, der hat auch recht. Man kann ja auf dem Klavichord ja sogar etwas nachahmen, was weder das Klavier noch das Cembalo kann, aber die Streichinstrumente so schön können, dieses Vibrato. Ja, das lässt sich ja durch ein Hin- und Herbewegen der Taste,
Bebung
durch die Anschlagstechnik erzeugen. Also auch da klingt Bach ganz wunderbar. Und warum? Weil einfach mal die Noten so transportabel sind von dem einen aufs andere Instrument. Und deswegen also keine Glaubensfrage. Für mich ist entscheidend, hat ein Interpret eine Idee, was er vermitteln möchte und überträgt sich das auf den Hörer. Und ich denke, das ist auch der Qualitätsmaßstab, mit dem man jetzt mal auf die letzten 120 Jahre französische Suiten in der Aufnahmegeschichte auf Tonträgern irgendwie ansetzen sollte.
Ich habe auch das Gefühl, dass das mit der Glaubensfrage gerade ein bisschen zurückgeht. Ja. Ein Glück, ja. Also, dass immer mehr Interpreten sagen, da geht es und da geht es und alles hat Vor- und Nachteile und macht euch doch bitte selbst euer Bild. Man muss es halt gut spielen, nicht? Ja. Aber das ist ja sowieso klar. Wie sieht es denn aus mit der Diskografie der französischen Suiten? Wann wurden die denn das erste Mal eingespielt?
Na, ich muss mich jetzt selber, glaube ich, der Lüge bezichtigen. Ich habe, glaube ich, gerade 120 Jahre Einspielungsgeschichte gesagt. Das gilt für Bach ganz generell und, sagen wir mal, überhaupt für das Medium Tonträger. Tatsächlich französische Suiten relativ spät. Ich glaube, die erste Einspielung, die wir haben, ist Wilhelm Kempf, 1935, fünfte französische Suite. Wollen wir da mal reinhören?
Wieder die fünfte, wollte ich da nochmal sagen.
Die,
ja.
Die hellste, gesanglichste und überhaupt.
Ja, gerne, ja. Wilhelm Kempf. Wilhelm Kempf in der Ersteinspielung der französischen Suite Nummer 5, G-Dur. Also das ist sozusagen eine richtig fette Klaviereinspielung.
Ja, aber wo natürlich von Ersteinspielungen von Bachscher Tastenmusik die Rede ist, da kann Wanda Landowska nicht weit sein. Mhm. Also die große Wiederentdeckerin und Anwältin des Cembalos, die ist auch relativ spät für ihre Verhältnisse ins Studio damit gegangen. 1936.
Wanda Landowska war das mit der sozusagen ersten Einspielung zumindest eines Teils der französischen Suiten auf dem Cembalo. Und ja, wann hat sich denn mal jemand entschlossen, alles auf dem Cembalo einzuspielen?
Das hat gedauert, lieber Bernhard. Wenn ich richtig informiert bin, war es eine gewisse Isabelle Neff, 1951. Hm. Es folgte dann, glaube ich, bald darauf Ralph Kirkpatrick, ganz wichtiger Cembalist, so der 1950er, 60er Jahre. Gustav Leonhardt erst relativ spät, Ende der 70er Jahre. Da muss ich aber sagen, das ist mir bis heute fast die liebste. Wollen wir da mal kurz reinhören? Weil gerne. Der das einfach so vorbildlich, messerscharf auf den Punkt und dann natürlich mit einer Übersicht und einer Anschlagskultur auf dem Cembalo, die nach wie vor ohne Beispiel ist. Nehmen wir doch mal da wieder die schöne Gavotte aus der fünften. Also dieses, wie haben wir es genannt, Liebesbekenntnis von Johann Sebastian Bach an die Eheliebste.
Die Gavotte aus der G-Dur-Suite, der französischen Suiten mit Gustav Leonhardt eingespielt, natürlich am Cembalo. Wenn wir jetzt auf die Diskografie der französischen Suiten schauen, ist das völlig unübersichtlich geworden, riesengroß. Vielleicht liegt das auch daran, dass es eben wahnsinnig beliebte Stücke sind, auch heute noch natürlich in der Ausbildung für Pianisten gefragt sind, diese Stücke. Was würdest du sagen, sind noch wichtige Meilensteine, die man mal gehört haben sollte?
Ja, man muss da immer vorsichtig sein, weil es einfach wirklich viele, viele Einspielungen gibt. Und irgendwie, auch wenn im Augenblick das Medium CD es nicht ganz leicht hat, allein in den letzten 20 Jahren hat es wahrscheinlich 20 Gesamteinspielungen gegeben, wenn es reicht. Ich meine, was natürlich ein Klassiker immer ist im Bereich Klavier, nach Glenn Gould, 1991, Andras Schiff. Das finde ich einfach nach wie vor unerreicht, wie er es eben wirklich hinbekommt, geschmackvoll das Klavier zum gefühlt geeignetsten Bach-Instrument werden zu lassen, wann immer er darauf spielt. Also das ist für mich eine ganz zentrale Einspielung. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt mal so ein richtig herausforderndes Stück, die Jig aus der G-Dur. Ich meine, das ist ja wirklich ein Berg von Noten. Eigentlich ist das sozusagen der 100-Meter-Sprint. Und Schiff bekommt das hin bei aller Hektik, die in diesem Stück herrscht und die auch ein Klavierspieler haben mag, wenn er einfach nur im Kopf darüber nachdenken muss, was jetzt seine Finger eigentlich alle gleichzeitig tun müssen und irgendwie noch die einzelnen Stimmen jeweils charakteristisch formen soll. Der macht das mit einer Ruhe und mit einer Übersicht und zugleich mit einer Delikatesse und dem Gefühl, als würden die Stücke gerade entstehen. Das ist einfach atemberaubend.
Andras Schiff, 1991 mit der Jig aus der G-Dur-Suite. Eine wunderbare, tolle Einspielung. Der spielt die französischen Suiten ja auch jetzt aktuell immer noch gerne, auch zyklusweise.
An einem Abend.
Ohne Noten
und von vorn bis hinten.
Überlegt, was er als zweites noch spielt an dem Abend.
Genau. Ungefähr.
Vielleicht können wir dem Ganzen noch eine besondere Cembalo-Aufnahme entgegenstellen.
Na, Leonhardt habe ich schon gesagt. Was für mich auch immer wichtig ist und vielleicht auch stilbildend oder auch, sagen wir mal, inspirierend vielleicht für die Einspielung der letzten 20, 30 Jahre. Leonhards berühmtester Schüler, Ton Koopmann, der inzwischen auch die 80 erreicht hat. Der hat, glaube ich, 1993 die 6 französischen Suiten aufgenommen, mit der ihm eigenen Freiheit, die er sich nimmt. Dass er eben doch auch noch hier und da eigene Ornamente hinzusetzt und vor allem einfach ein ganz verspielter Typ ist, was, finde ich, diesen stilisierten, gerade französischen Tänzen sehr gelegen kommt. Und ich glaube, dass seine Einspielung für viele, die jetzt auch in den letzten 20 Jahren uns beeindruckt haben, sei das Benjamin Allard, sei das Mahan Esfahani und wie sie alle heißen, irgendwie immer so eine Messlatte gewesen ist. Und diese Einspielung wird auch nicht alt. Gespielt auf einem Rückgasnachbau. Ganz interessantes Instrument mit einer sehr scharfen Stimmung. Also auch da sollte man mal reinhören. Thank you.
Ja, das war gleich nochmal die Gigue, die abschließende aus der G-Dur-Suite, aber jetzt eben nicht auf dem Klavier, sondern auf dem Cembalo gespielt von Ton Koopmann. Diese Diskussion, Michael, könnten wir jetzt noch stundenlang weitermachen. Es würde auch nicht langweilig werden, weil die Stücke man so verschieden spielen kann. Machen wir aber jetzt nicht, denn wir wollen abschließend noch natürlich die E-Dur-Suite nicht vergessen, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Das ist die Suite mit den meisten Sätzen in der Sammlung.
Ja, und vielleicht auch mit der himmlischsten Tonart, E-Dur. Das strahlt einfach mal. Also vielleicht sind wir jetzt wirklich im Himmel angekommen.
Das letzte Stück ist immer das Besondere in so einem Zyklus. Ist hier auch der Fall, nicht?
Ja, also ich meine, wir haben jetzt schon die fünfte ob ihrer Gesanglichkeit hervorgekehrt. Die sechste ist auf einem ähnlichen Niveau gesanglich. Aber sie hat vor allem Bonus-Tracks. Ja? Sie hat praktisch 8 Nummern, damit ist sie die längste. Also auch hier schert Bach im finalen Stück aus der Norm, aus der Reihe. Natürlich haben wir am Anfang Allemand, Courant, Sarabande, aber dann eben Gavotte, Polonaise, Bourré, Gigue und Achtung, Überraschung, am Schluss das Menuett.
Da führt er uns an der Nase herum.
Ja, und das kann man vielleicht als übergreifendes Charakteristikum dieser sechsten französischen Suite nennen, eben das Überraschende. Also sowohl was die Anordnung, auch die Zahl der Sätze betrifft, aber ich finde auch, es gibt herrliche harmonische Überraschungen an verschiedenen Stellen. Ich meine, die Allemande ist vielleicht noch irgendwie der gewöhnlichste Satz, allerdings auch sehr delikat. Ich meine, hören wir doch mal rein, zweistimmig und in spitzen Tönen kommt dann manchmal noch so eine dritte Stimme hinzu, das ist ganz delikat gemacht.
Aus der E-Dur-Suite und danach folgt die Courante. Das ist ein besonderes Stück, finde ich, mit so vielen Läufen.
Na dann.
Ja, da geht es ordentlich zur Sache. Im Grunde die Fortsetzung schon der Allemande mit anderen Mitteln, mit den Dreier-Taktmitteln. Ja. Zu Sarah Baum möchte sich aber sagen.
Ja, die ist wieder vergleichsweise pathetisch, finde ich. Verglichen mit manchen, wo wir gesagt haben, eher sanglich. Die hier ist wieder so ein, was hatte Matheson gesagt? Ehrsucht müsste zum Ausdruck kommen. Also ich finde, da hätte Bach das Stück hier schon mal einreichen können bei Matheson und er hätte dann den Stempel ehrsüchtig dem gegeben. Dreistimmig. Ganz eindrucksvolles Stück und man wünscht sich manchmal eine Variationsfolge drüber.
Also, liebe Komponistinnen und Komponisten, unsere Tage, macht doch mal eine Variationsfolge über diese wunderschöne Sarabande. Vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht, wir wissen es nur gar nicht. Danach wieder eine Gavotte. Ist das wieder so ein spitzbübisches Stück wie in der G-Dur-Suite?
Ich denke schon, aber wollen wir mal den Test machen? Wir hören kurz rein.
ich würde sagen, Test bestanden. Ja? Also wieder ein sehr bewegtes Stück. Und dann gibt es einen Tanz danach, den wir noch gar nicht hatten, Polonaise.
Ja, und da würde ich mal sagen, merken wir schon, dass dem Bach der Schritt nach Leipzig ins albertinische Sachsen damals bevorstand oder ihn gerade vollzogen hatte, als dieses Stück hier entstanden ist. Also die Polonaise ist ja so ein Modetanz, der jetzt in Sachsen in den 1710er, 20er Jahren, 30er Jahren eine Riesenrolle spielt. Und da steht natürlich auch im Hintergrund, dass August der Starke, der Kurfürst, die polnische Krone übernommen hatte im Jahr 1697 und dieser Tanz einfach hier überall Fuß fasste. Ein ganz delikater Tanz, der mit vielen rhythmischen Überraschungen arbeitet. Und das hat ja Bach völlig verinnerlicht und gleich mal in einer sehr stilisierten Variante zu Papier gebracht. Wahrscheinlich nach Lage der Dinge die früheste Polonaise, die wir von ihm haben.
Ja, das war also die Polonaise, Modetanz zu dieser Zeit und eine Premiere bei Bach. Mhm. Danach gibt es die Bourée, auch nochmal ein schönes bewegtes Stück. Ja, und dann kommt
die
dieser Schlussgag, der irgendwie doch kein Schlussgag ist.
Ja. Also erstmal kommt eine Jig, die jetzt der Rausschmeißer ist und Bach spart hier an nichts. Ich würde sagen, es ist die rauschendste von allen sechs Jigen der französischen Suiten. Und hier kommt das zum Tragen, was ich vorhin schon erwähnt habe, auf eine ganz besondere Art und Weise, wirklich immer mal so ganz herrliche harmonische Überraschung, die da in dem ganzen Notentrubel auch irgendwie noch gestaltet werden sollen vom Tasteninstrumentspieler. Ich sage das jetzt mal wertfrei oder instrumentfrei. Da hören wir doch mal rein. Am besten würde ich mal sagen, den zweiten Teil bis zum Schluss.
Ja, an dieser Stelle endet die Gigue der E-Dur-Suite.
Und jetzt habe ich diverse Gesamtaufführungen der französischen Suiten gehört. Und es kommt eigentlich fast immer vor, dass dann geklatscht wird.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, weil das fordert es ja auch heraus. Mhm. Und das ist eben jetzt der beste Beleg dafür, dass die größte Überraschung, die in diesem Stück der Bach versteckt hat, halt auch heute noch zuverlässig gelingt. Weil dann ist ja der Ofen noch nicht aus, sondern Bach hat gewissermaßen den Bonustrack noch in die Suite hinein komponiert. Dann kommt tatsächlich dieses Menuett und das ist ja das Menuett mit den allerwenigsten Noten.
Ja.
Also ganz, ganz überschaubar, eigentlich
24 Takte.
24 Takte irgendwie nach innen gekehrt, kaum Noten, aber riesige Wirkung. Und ich sehe ein bisschen immer die Analogie, weil mir tatsächlich jetzt bei den großen Suitenzyklen oder Partiten irgendwie kein Parallelfall einfällt. Irgendwie erinnert es mich immer dann an das, was Bach dann knapp 20 Jahre später mit den Goldberg-Variationen durchgeführt hat. Die letzte Variation ist ja nochmal ein rauschender Satz. Aber danach wird es nochmal ganz schlicht, indem die Aria, die am Beginn erklungen ist, nochmal wiederholt wird. Und ein bisschen sehe ich hier so eine Art Analogie. Es ist wirklich das ruhige, vielleicht auch ein bisschen augenzwinkernde Nachspiel, die Ruhe nach dem Notensturm der Jig und dann ist der Zyklus aus. Vielleicht ist es ja auch der Sonntag, den Bach jetzt hier hinein komponiert hat. Wir haben ja ein paar Mal so schon gesagt, Bach macht die Zyklen immer aus 6 Werken, weil ja laut Genesis eben Gott die Welt an 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag soll man ja ruhen. Ja, also deswegen gibt es keine 7. Suite. Aber ausruhen, dazu passen genau diese Noten. Also vielleicht ist das ja
Bachs
das
Wort
Sonntagsmenuett.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.